Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Leider ist es eine traurige Tatsache, dass viele wiedergeborene Christen bei ihrer Bekehrung eine brennende Liebe zu ihrem Heiland und Retter Jesus Christus hatten. Ihr Leben war ihrem Erlöser ganz geweiht. Doch allmählich wurde diese intensive Flamme immer kleiner, die Liebe immer schwächer, der Heilige Geist immer mehr in den Hintergrund gedrängt, durch mancherlei Sünde in seinem Wirken immer stärker gedämpft. Was ist jetzt zu tun? Hören Sie die Antwort aus diesem schon vergriffenen Buch von Wim Malgo mit dem Titel Gebet und Erweckung. Hören Sie heute den 9. Teil dieser 14-teiligen Lesung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die göttlichen Grundgesetze einer Erweckung. Was ist Erweckung? Erweckung ist nichts anderes als das Wirken des dreieinigen Gottes, und zwar wirkt Gott der Vater. Der Herr Jesus selbst sagt von seinem Vater, dass er nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen ist. Schon in der Schöpfung sehen wir, wie Gott der Vater Leben schafft. Aber auch Gott der Sohn schafft Leben. Wir sehen dies, als der Ruf ertönt: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus hat durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung eine ewige gültige Erweckung zustande gebracht. Denn er spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gilt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch Gott, der Heilige Geist, wirkt Leben. Denn er ist der Geist der Erweckung. Das sehen wir an Pfingsten. Damals kam der Heilige Geist sichtbar auf die Jünger herab und das Ergebnis war eine Erweckung. Da können auch wir nur flehen: Geist des Lebens, wehe, wehe mächtig übers Totenfeld. Dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, auf diese Weise wirksam zu sein, geht aus Hesekiel 37 hervor. Als die Totengebeine Israels zusammengekommen und Fleisch und Adern darüber gewachsen waren, da hauchte der Wind von oben herein und es entstand Leben. Aber schon bei der Schöpfung sehen wir den dreieinigen Gott vereint Erweckung wirken. Der lebendige Gott spricht dort in der Mehrzahl: Lasset uns, in 1. Mose 1, Vers 26. Und dann heißt es: Und Gott schuf. Das ist der Vater in Vers 27. Und weiter steht geschrieben: Und Gott sprach, Vers 29. Und noch weitere 8-mal im 1. Kapitel. Das ist der Sohn, denn er ist das Wort vom Anfang. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, bezeugt das Wirken des Heiligen Geistes als dritte Person der Dreieinigkeit in der Schöpfung. Dieses Kreieren des dreieinigen Gottes war nichts anderes als Erweckung. Die ganze Schöpfung ist ein Werk des dreieinigen Gottes und damit Erweckung Gottes. Das Ergebnis kennen wir alle: Licht, Leben, Wärme, Frucht. Alle Werke Gottes sind Leben und Erweckung. Auch wir, die wir sagen, wiedergeboren zu sein, sind nach Epheser 2, Vers 10 sein Werk und folglich sind wir zum Leben bestimmt. Die Schlussfolgerungen dieser grundlegenden und monumentalen Tatsachen, denen wir heute gegenüberstehen, sind folgende. Erstens: Dort, wo keine Erweckung mehr ist, wirkt nicht mehr der Herr, sondern wir selbst. Wir können manches wirken, auch im religiösen Bereich, aber wo wir wirken statt Gott, da bricht kein Leben von oben durch. Da vollbringen wir, wie es Hebräer 9, Vers 14 sagt, tote Werke. Wie notwendig ist es, davon durchdrungen zu sein, dass das Wort des Herrn Jesu in Johannes 15, Vers 5 auch heute noch gilt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Anders ausgedrückt: Ohne wirkliche Lebensverbindung mit ihm verläuft alles, was wir tun, im Sande. Als Kennzeichen gilt das bereits Erwähnte: Wo keine Erweckung ist, da wirken wir statt Gott der Herr. Da geht es um unsere religiöse Betriebsamkeit und diese ist ohne Kraft. In dieser Lage gleichen wir Simson, der sich wieder seine Feinde aufmachte und von dem in Richter 16, Vers 20 das Erschütternde geschrieben steht: und er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das aber ist das Furchtbarste, wenn wir im Bereich um Jesus herum wirken, arbeiten und ringen, aber der Herr selbst nicht mehr wirkt. Dann wird alles leer und hohl, ja gegenstandslos. Das hat schon Mose erfasst und deshalb weigerte er sich, ohne den Herrn weiterzuziehen. Er wusste, dass es in dieser öden und schrecklichen Wüste nur Leben gab, wenn der Herr bei ihnen war. So ruft er denn aus in 2. Mose 33, Vers 15, »Wo nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von dannen hinauf.« Eine zweite, ernste Schlussfolgerung ist die, dass dort, wo keine Erweckung ist, das schreckliche Gegenteil eintritt, der Tod. Wie musste doch der erhöhte Herr die Gemeinde anklagen? »Ich weiß deine Werke, denn du hast den Namen, dass du lebest und bist tot.« Offenbarung 3, Vers 1. Das ist die Beschreibung einer christlichen Religion ohne wirkliche Lebenssubstanz. Es ist ein Briefumschlag, der statt mit Banknoten mit Papierschnitzel gefüllt ist. Kirchen, Kapellen und Vereine, die keine Erweckung mehr haben, sind von der Lebensquelle vom Herrn selbst losgelöst. Sie sind ohne Inhalt und Ziel. Mit dieser Feststellung kommen wir zur dritten Schlussfolgerung. Wo keine Erweckung ist, wohnt nicht die Wahrheit, sondern die Lüge. Der Herr Jesus selbst hat mit tiefem Ernst vor dieser Abweichung gewarnt, in Johannes 8, die Verse 43 und 44. »Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben.« Lüge ist also das Wesen Satans. Es gibt sehr wenig Gläubige, die in der Wahrheit bestehen und die Wahrheit bis zum Letzten liebhaben, nämlich die Wahrheit des Wortes Gottes, das sie durchbricht. Es ist sehr bezeichnend, wenn der Herr Jesus sagt, wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen. Denn der ich-bezogene Gläubige lügt immer, denn er spricht vom Herrn und sucht im Grunde doch sich selbst. Wer muss denn eigentlich erweckt werden? Nicht die Unbekehrten, nicht die Verlorenen, diese müssen errettet werden. Nein, erweckt müssen jene werden, die schon einmal erweckt waren, nämlich die Kinder Gottes. Die Erweckung muss in deinem und in meinem Herzen beginnen. In der Schrift lesen und hören wir die Klage des Herrn, zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 2. »Höret ihr Himmel, und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht, und mein Volk vernimmt's nicht.« Es ist, als ob der Herr sagen will, ich habe Kinder, die zwar wiedergeboren sind, aber sie glauben, leben, beten und singen an mir vorbei. Ich habe sie aufgezogen, ich habe sie gesegnet und behütet, aber sie haben sich von mir entfernt, sie sind von mir abgefallen. Es geht hier nicht um den äußeren, sondern um den inneren Abfall. In Jeremia 15, Vers 6 sagt der Herr weinend, du hast mich verlassen und bist von mir abgefallen. Darum habe ich meine Hand ausgestreckt wider dich, dass ich dich verderben will. Ich bin des Erbarmens müde. Wir stehen in unserer heutigen Zeit weltweit vor der Alternative. Erweckung oder Gericht. Jesaja 40, Vers 28 sagt aus, dass der ewige Gott nicht müde noch matt wird. Dennoch klagt er hier, ich bin des Erbarmens müde. Wo Gott infolge des verstockten Ungehorsams seiner Kinder nicht wirken und keine Erweckung schenken kann, da wird er müde. Wir stehen mitten im Abfall drin und alles rast in religiöser Betriebsamkeit vorwärts. Aber die Menschen wissen nicht, dass der Herr von ihnen gewichen ist. Wie kommt denn die Müdigkeit Gottes zum Ausdruck? Die Antwort finden wir in Jesaja 1, Vers 5. Was soll man weiter an euch schlagen, so ihr des Abweichens nur desto mehr macht? Es werden in der christlichen Welt viel Kraft, Zeit und Mittel verschleudert, die der Herr nicht akzeptiert. Jesaja 1, die Verse 13 und 14 beweist diese Behauptung. bringt nicht mehr Speisopfer so vergeblich. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, da ihr zusammenkommt. Frevel und Festfeier mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahrfesten. Ich bin ihrer überdrüssig. Ich bin's müde zu leiden. Und durch den Propheten Amos ruft er in Amos 5, Vers 21, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und in Vers 23 heißt es dann, tue nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Psalterspiel nicht hören. Vers 23. Wir sehen also klar, dass es gegenstandslose Feiertage gibt, vergebliche christliche Versammlungen und vergebliche Chorgesänge. Der Herr schließt seine Ohren zu, weil der innerste Glaubensgehorsam fehlt, und deshalb kann er sein Amen nicht geben und keine Erweckung schenken. Wir erwähnten, dass jene Menschen erweckt werden müssen, die schon einmal erweckt waren. Wie kommt es denn, dass Gläubige, die in der Erweckung standen, die für den Herrn brannten, die Erweckung verloren? Die Ursache liegt in der Sünde, und es gibt derer drei, die die Erweckung in besonderer Weise aufhalten und unterbrechen. Die Sünden der Augen. Die Sünde des Sehens sehen wir beispielsweise bei David, der von Gott außerordentlich gesegnet und bestätigt war und der ein Erweckungskönig war. Die Erweckung kam jedoch durch die Sünde der Augenlust zum Verlöschen. So lesen wir in 2. Samuel 11, Vers 2, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und ging auf dem Dach seines Hauses und sah vom Dach ein Weib sich waschen, und das Weib war sehr schöner Gestalt. Damit wurde die Erweckung unterbrochen. Immer dann, wenn der Gläubige auf das abzustellen beginnt, was er sieht, wird das Wirken des Geistes Gottes durch diese Sünde unterbrochen. Jeder, der an das Sichtbare glaubt, anstatt an den Unsichtbaren, wird unweigerlich sündigen. Wie viele Gläubige sahen und trafen ihre Entscheidung aufgrund dessen, was sie sahen, mit dem Ergebnis, dass sie unfähig wurden zu glauben. Wir sehen das auch bei Eva, denn auch ihre Sünde begann mit Sehen. Eva schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre. 1. Mose 3, Vers 6. Sie traf ihre Entscheidung entsprechend dem, was sie gesehen hatte. Damit wurde das Wirken Gottes auch bei ihr unterbrochen. Später machte Lot genau dasselbe. Da hob Lot seine Augen auf und besah die Gegend am Jordan. 1. Mose 13, Vers 10. Sein Entschluss stützte sich ebenfalls auf das Gesehene und damit kam er aus dem Erweckungsstrom heraus. Oder noch später Achan. Welch wunderbare Erweckung fand doch dort bei Jericho statt. Nie Dagewesenes geschah. Durch den Glauben des ganzen Volkes Israel fielen und krachten die Mauern Jerichos donnernd zusammen. Aber plötzlich wurde diese Erweckung unterbrochen. Und bei der kleinen Stadt Ai erfolgte eine Niederlage. Weshalb? Weil einer unter ihnen war, der sündigte. Und wie hatte seine Sünde begonnen? Achan bekennt es selbst in Josua 7, Vers 21. Ich sah unter dem Raub einen köstlichen babylonischen Mantel und 200 Silberlinge und eine goldene Stange. Das also ist die Sünde des Sehens, die ich als erste Ursache erwähnen möchte, weil dadurch auch im Leben vieler Gläubigen die Erweckung zu erlöschen begann. Hast du auch begonnen, auf das Sichtbare abzustellen? Bist du ein Hochkonjunkturmensch geworden? Ein Mensch, der auf Geld, Gut und Ehre abstellt? Dann bist du schuld, dass die Erweckung in deinem Herzen, in deiner Familie und in deiner Umgebung erstorben ist. Die Sünde des Herzens. Die Sünde des Herzens ist weitaus schlimmer als diejenige der Augen, denn Gottes höchstes Interesse gilt deinem und meinem Herzen. Er hat manchem wunderbar geholfen und Erweckung geschenkt, wie zum Beispiel einem König Usia. So lesen wir in 2. Chroniker 26, die Verse 14 bis 18. Und Usia schaffte ihnen für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte zu Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken sein sollten, zu schießen mit Pfeilen und großen Steinen. Sein Name kam weit aus, darum, dass ihm wunderbar geholfen ward, bis dass er mächtig ward. Und da er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. denn er vergriff sich an dem Herrn, seinem Gott. Bis wann wurde ihm geholfen? Bis er mächtig war, bis er die Sünde des Herzens beging. Als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Und damit wurde die Erweckung unterbrochen. Im Geiste sehe ich ganze Gemeinden, denen der Herr wunderbar geholfen und die er gesegnet hat, so dass Erweckungsbewegungen entstanden. Aber dann, als sie geistlich mächtig wurden, überhob sich ihr Herz und sie wurden stolz und zugleich ein Ziel in sich selbst. Damit begannen diese Gemeinden in sich zusammenzusinken und die Erweckung wurde unterbrochen. Es ist der Wille Gottes, uns eine Erweckung zu schenken, wenn wir nicht nur mit den Lippen, sondern mit dem Herzen Buße tun. Hat sich dein Herz auch erhoben? Hochmut ist vor dem Herrn ein Greuel und tötet sein Wirken und zerbricht den Lebensstrom von oben. Nicht nur Osia, sondern auch der herrliche König Salomo ist ein Beispiel dessen, welche Folgen die Sünde des Herzens hat. Es gab im alten Bund keinen größeren und herrlicheren König als ihn. Der Herr selbst liebte ihn, heißt es in der Schrift, und sein Ruhm war weit bekannt bis hin nach Äthiopien. Aber dann beging er die Sünde des Herzens. Anstatt seine ganze Liebe dem Herrn zu geben, der ihn liebte, sagt die Bibel von ihm in 1. Könige 11, Vers 1, aber der König Salomo liebte viel ausländische Weiber. Die Auswirkungen waren verheerend. Salomo, der herrliche, bevollmächtigte Knecht Gottes, wurde in seinem Alter zum Götzendiener. So lesen wir in 1. Könige 11, Vers 4, da er nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz fremden Göttern nach, dass sein Herz nicht ganz war mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. 1. Könige 11, Vers 4. Dreimal wird hier das Wort Herz gebraucht, weil es die Sünde des Herzens war. Es ist geradezu erschütternd, in Vers 9 zu lesen, der Herr aber war zornig über Salomo, dass sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt war, der ihm zweimal erschienen war. Mancher Diener und manche Dienerin Gottes mag sich fragen, weshalb durch ihren Dienst nicht mehr geschieht. Vielleicht betest du viel und ringst um Erweckung, um mehr Frucht, und doch geschieht nichts. Weshalb? Weil du die Sünde des Herzens begangen hast. Woran bist du gebunden, außer allein an den Herrn? Was neigt dein Herz fremden Göttern nach? Sieh, der Herr war zornig über Salomo und er musste ihm einen Widersacher erwecken. 1. Könige 11, Vers 14. Und die Erweckung war dahin. Sein Reich wurde zerrissen und blieb es bis heute. Die Sünde der Zunge. Die Sünde der Zunge ist eine der schlimmsten Sünden, denn die Wirkungen dieser Sünde sind so erschütternd ernst, dass ich sie nur mit Scheu erwähne. In Jakobus 3, Vers 4 wird von großen Schiffen gesprochen, die durch ein kleines Ruder gelenkt werden. Und dann heißt es in Vers 5 und 6, also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Und in Jakobus 4, Vers 11 steht die Warnung, After redet nicht untereinander, liebe Brüder. Wie manches Kind Gottes würde bitterlich weinend zusammenbrechen, wenn es das Ausmaß und die Auswirkungen seiner Zungensünden sehen könnte. Was die Zungensünde wirkt, wird uns zum Beispiel bei Miriam und Aaron, dem Bruder und der Schwester Moses, vor Augen gestellt. In 4. Mose 12, Vers 1 heißt es, und Miriam und Aaron redeten wider Mose um seines Weibes willen, der Murin, die er genommen hatte, darum, dass er eine Murin zum Weibe genommen hatte. Was war die Wirkung? Dieses Reden Mirjams wider den Knecht Gottes wurde bestraft, indem sie aussätzig wurde. Und dann lesen wir in Vers 15, also ward Mirjam 7 Tage verschlossen außerhalb des Lagers. Und das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam aufgenommen ward. Welche Tragik! Hunderttausende von Gläubigen wurden auf ihrem Vormarsch in das verheißene Land Kanaan aufgehalten, weil eine Frau mit ihrer Zunge gesündigt hatte. Siehst du jetzt, weshalb es in deinem Herzen, in deiner Familie und in deiner Gemeinde nicht zu einem Durchbruch des Geistes Gottes kommt? Weil du mit deiner Zunge gesündigt hast. Vielleicht hast du Gott belogen und betrogen, wie es Ananias und Sapphira taten. Sie fielen tot nieder und ihretwegen wurde die Erweckung abgebrochen. Die Sünde der Augen, die Sünde des Herzens, die Sünde der Zunge, das sind die Ursachen, die das Wirken Gottes unterbrechen und eine Erweckung verhindern. Da stellt sich nun die Frage, will denn Gott überhaupt noch eine Erweckung schenken? Wie tröstend, dass wir diese Frage mit Ja beantworten können. Der Herr sagt in Hesekiel 36, Vers 26, Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Achten wir darauf, dass in diesem Vers betont wird, dass der Herr es will. Der Herr will dein Herz von Grund auf erneuern, wenn du willst. Er will seinen Geist in dein Herz geben, damit du voll des Heiligen Geistes wirst. Die Frage ist, ob der Herr auch einen geistlich ausgedörrten Boden wieder erquicken will. Auch hier lautet die Antwort der Heiligen Schrift, ja. Denn wir haben diesbezüglich den klar ausgedrückten Willen Gottes in Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Kann Gott lügen? Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas versprechen und nicht halten? Die Bibel sagt, dass Gott nicht ein Mensch ist, dass er lügen könnte. Will denn der Herr wirklich das Feuer des Geistes in und um uns anzünden? Der Herr Jesus selbst gibt die Antwort in Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Und was wollte ich lieber, denn es brennete schon? Welches sind die göttlichen Grundgesetze einer Erweckung? Erstens, tue den Bann hinweg. Noch einmal blicken wir zurück auf das Geschehen in Josua 7. Achan, der auf das Sichtbare abgestellt und dementsprechend gehandelt und gesündigt hatte, hatte den Bann unter das Volk Israel gebracht. Als dann die Niederlage bei Ai erfolgte und Josua zu beten und zu klagen beginnt, »Ach Herr, warum hast du das getan?« Da redet der Herr zu ihm in Kapitel 7, Vers 10. Da sprach der Herr zu Josua, »Stehe auf, warum liegst du also auf deinem Angesicht?« Und in Vers 12 lesen wir, »Die Kinder Israel können nicht stehen vor ihren Feinden, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind im Bann. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht den Bann aus euch vertilget.« Dieses Wort möchte ich sehr unterstreichen, denn es gilt jedem von uns persönlich. Die Kinder Israel konnten nicht vor ihren Feinden stehen, solange der Bann in ihrer Mitte war. Auch du kannst im Alltag nie siegreich vor dem Feind bestehen, du wirst nie Erweckung haben, solange noch ein Bann in deinem Herzen ist. Dann gilt das Wort des Herrn, ich werde hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht den Bann aus euch vertilget. Zweitens, beuge dich unter das richtende Wort Gottes. Um dies zu beleuchten, greifen wir wieder zurück auf die Geschichte von David, dessen Erweckungslosigkeit mit der Augenlust begann. Dann kam das Wort des Herrn durch den Propheten Nathan zu ihm, und David wird von den Worten, die Nathan ihm ins Gesicht schleudert, persönlich getroffen. Du bist der Mann. In 2. Samuel 12, Vers 7. Und was ist die Reaktion Davids? Er hätte ja ausweichen und zornig werden können, wie es viele Könige nach ihm getan haben. Aber nein, David beugte sich unter das Wort, das ihn trifft, und bekennt, ich habe gesündigt wider den Herrn. 2. Samuel 12, Vers 13. Und nach diesem Bekennen in wahrer Buße fing die Erweckung wieder an. Wir alle sind Meister darin, uns wie die Schlangen zu winden und auszuweichen. Aber der Herr sagt, du bist der Mann. Du hast verleumdet, du hast mit deinen Augen gesündigt, du hast gelogen, du warst hochmütig. Das göttliche Grundgesetz einer Erweckung, das diesem gegenübersteht, ist, dass du dich persönlich unter das richtende Wort Gottes beugst und bekennst, ich habe gesündigt. Damit kommen wir zum letzten Grundgesetz. Drittens, demütige dich in deinem Innersten. Es geht also nicht um äußeres demütiges Gehabe, sondern darum, dass du in deinem innersten Wesen demütig bist. Der Herr Jesus war es, denn er spricht von sich selbst: Ich bin von Herzen demütig. In Matthäus 11, Vers 29. Ich bin überzeugt, dass der Herr sofort bereit ist, in deinem Leben eine Erweckung zu beginnen, wenn du von Herzen demütig wirst. Es geht dabei um die Demut, die alle Lebensgebiete erfasst, denn die Demut deines Verstandes führt zum lebendigen Glauben. Die Demut deines Willens führt zum freudigen Gehorsam. Und die Demut deines Herzens führt zu einer machtvollen Erweckung. Der Herr sagt in 2. Chroniker 7, Vers 14: Wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Werken bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wir haben genügend Beispiele in der Schrift, dass Gott jenen Menschen und Völkern, die seine Gesetze der Erweckung achteten und befolgten, eine Erweckung geschenkt hat. Die ganze Apostelgeschichte bezeugt dies. Aber auch die Geschichte Jonas in Ninive beweist, dass eine machtvolle Erweckung ausbricht, wenn sich alle beugen. Und du? Du kannst dich dem zwingenden und überführenden Worte Gottes nicht entziehen. Die göttlichen Grundgesetze einer Erweckung gelten jetzt dir. Bedenke, der Herr will eine Erweckung schenken, wenn du willst.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den 9. Teil aus dem Buch von Wim Malgo, Gebet und Erweckung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.